Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Überfall Russlands auf die Ukraine vor nunmehr knapp 2 Jahren und 3 Monaten bedeutete eine Zeitenwende, wie es der deutsche SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz formulierte. Inzwischen kann man den Eindruck gewinnen, dass diese Zeitenwende vor allem bedeutet, dass die Bundesregierung möchte, dass sich die deutsche Bevölkerung von alten Gewissheiten und Gewohnheiten verabschiedet. Ganz weit vorn dabei ist SPD-Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Er spricht inzwischen bei jeder sich bietenden Gelegenheit davon, dass Deutschland wieder kriegstüchtig werden müsse. Was müssen wir uns unter solchen Begrifflichkeiten konkret vorstellen? Will Boris Pistorius, dass Deutschland Krieg führt? Wir wollen das und mehr jetzt erörtern mit einem ehemaligen Parteifreund von Scholz und Pistorius, dem früheren Bundesvorsitzenden der SPD, Oskar Lafontaine. Herzlich willkommen, Herr Lafontaine.
Schönen guten Tag.
Herr Lafontaine, Sie haben vor wenigen Tagen in einem Gastbeitrag für die Schweizer Weltwoche Boris Pistorius' Eignung für sein Amt angezweifelt und ihm vorgeworfen, er gefährde Deutschlands Sicherheit. Sie haben gleichzeitig eingeräumt, dass er derzeit der beliebteste deutsche Politiker ist. Wie geht sowas eigentlich zusammen?
Das wüsste ich auch gerne, aber sicherlich ist es auch ein Erfolg der Propaganda. Wir haben ja keinen öffentlichen Diskurs mehr im eigentlichen Sinne, sondern wir haben eine von Propaganda gesteuerte Öffentlichkeit und die meisten sind überzeugt, dass der Krieg in der Ukraine doch Veranlassung ist, dass Deutschland seine Zurückhaltung aufgibt, die Ukraine mit Waffen beliefert und sich auf einen eventuellen Überfall Putins auf die NATO, was ja lächerlich ist, aber dennoch wird es geglaubt, einen Überfall Putins auf die NATO vorbereitet. Daher diese hohe Zustimmung zu Pistorius.
Wir wollen doch alle ehrliche Politiker, die nicht um den heißen Brei herumreden. Ist ein Verteidigungsminister daher nicht besser, der uns rein Wein einschenkt? Es wird Krieg kommen?
Also erstens einmal nenne ich die Verteidigungsminister, von denen heute die Rede ist, Kriegsminister, weil schon das Wort Verteidigungsminister eine Lüge ist. Denn wir verteidigen ja in der Ukraine beispielsweise nicht Deutschland. Das ist absoluter Unsinn, wenn das behauptet wird. Ansonsten muss uns natürlich ein Verteidigungsminister reinen Wein einschenken. Das wäre wünschenswert. Also der Kriegsminister sollte reinen Wein einschenken. Und er sollte, wenn er darüber spricht, Deutschland müsse kriegstüchtig werden, erkennen oder eine Einschränkung machen. Im Atomzeitalter kann niemand kriegstüchtig werden, er kann nur noch wahnsinnig werden und zur Zerstörung der Welt beitragen. Aber kriegstüchtig im wörtlichen Sinne kann man im Atomzeitalter nicht mehr werden.
Was denken Sie, was würde aus Ihrer Sicht eigentlich konkret bedeuten, Deutschland kriegstüchtig zu machen?
Ich vermute, dass Sie sich an den Leitbildern des Ersten Weltkrieges orientieren, die ja jetzt auch den Krieg in der Ukraine bestimmen, also sinnlose Zerstörung großer Teile des Landes, ein Kampf um wenige Kilometer, der Einsatz großer Zahl an Munition, Panzern, Flugzeugen und so weiter. Das ist wahrscheinlich gemeint, aber wie gesagt, diese Art der Kriegsführung ist völlig überholt und hat letztendlich überhaupt keinen Sinn, sondern fordert nur zahllose Menschenleben und führt zur absoluten Zerstörung des Landes, in diesem Fall der Ukraine. Es ist nur ein großes Wunder, dass trotz 2-jähriger gegenteiliger Erfahrung man nicht zur Einsicht gelangt, dass diese Form der Kriegsführung völlig sinnlos ist. Sinnvoll wäre es jetzt, wie in vielen anderen Teilen der Erde, zunächst einmal den Krieg einzufrieren, also aufzuhören, einander zu töten und das Werk der Zerstörung fortzusetzen und dann über einen Weg zum Frieden zu verhandeln.
Es heißt ja immer, wir müssen Russland jetzt Einhalt gebieten, weil es sonst weitermache. Kann es sein, dass Pistorius und andere weniger die Angst vor Russland umtreibt, sondern die Angst, dass sich nicht nur in der Ukraine zeigt, dass die Zeit der westlichen Hegemonie vorbei ist?
Das ist auf jeden Fall ein Aspekt der geostrategischen Auseinandersetzung. Man muss ja sehen, in der Ukraine wird ja kein Krieg der Ukraine gegen Russland geführt, sondern es ist ein Krieg der USA gegen Russland, um es auf den Punkt zu bringen. Und die entscheidende Frage ist, dass Russland nicht will, dass an seiner Grenze Raketen aufgestellt werden, die keine Vorwarnzeit mehr haben, also die in 5 Minuten Moskau zerstören können. So etwas würde die USA niemals erlauben. Sie würden weder in Mexiko noch in Kanada russische Raketen oder chinesische Raketen erlauben, die in wenigen Minuten Washington oder New York zerstören könnten. Aber sie glauben, sie können sich so etwas erlauben an der russischen Grenze. Das wird aber nicht aufgehen. Daher muss ich noch einmal sagen, man muss schleunigst diesen Krieg beenden. Und das setzt unter anderem auch voraus, dass eine russische Forderung, die ja seit 3 Jahrzehnten vorgetragen wird, keine Aufrüstung gegen Russland an den Grenzen Russlands, dass dieser Forderung Rechnung getragen wird. Insbesondere dürfen keine Raketen aufgestellt werden, die in 5 Minuten Moskau erreichen. Das ist eben die Handlung von Wahnsinnigen und die muss unterbunden werden.
Nochmal zurück zum Begriff kriegstüchtig. Boris Pistorius, muss doch eigentlich auch klar sein, dass es mit Propagandaphrasen, also wie kriegstüchtig, nicht getan ist. Nicht einmal mit dem 100 Milliarden Sondervermögen, glaube ich. Glaubt er im Ernst, die deutsche Bevölkerung lasse sich noch mehr Milliarden aus dem Kreuz leihen? Denn darauf würde es ja hinauslaufen, wenn er an jeder Ecke der Euro für alles Mögliche fehlt, für Brücken bauen, Kindergärten und so weiter.
Ja, das weiß ich nicht genau, was er so letztendlich glaubt, aber dass eben beim Militär offensichtlich keine Ausgabengrenzen im Vordergrund stehen, ist ja in den letzten Monaten sichtbar geworden. Beispielsweise hat auch in der Union, also Herr Söder jetzt gemeint, man müsse das 2%-Ziel auf 3% aufstocken. Also er hat eben mal noch 40 Milliarden draufgelegt, also 1% von 4 Billionen, um mal grob die Zahlen zu nennen. Und das zeigt eben, dass eine ganze Reihe von Politikern durchgedreht sind und die Realität nicht mehr erkennen. Die Realität ist ja die, dass eben die NATO, die soll ja angeblich von Putin angegriffen werden, das Zehnfache mindestens für Krieg und Militär ausgibt im Vergleich zu Russland. Also das Zehnfache. Wer angesichts dieser Zahlen weitere Aufrüstung fordert, ist nicht richtig im Kopf.
Boris Pistorius begibt sich ja auch immer wieder in direkte Konfrontation zu Aussagen seines Kanzlers, muss ich dann immer wieder korrigieren, aber er versucht es zunächst mal. Und dem Kanzler wird ja sowieso Zaudern vorgeworfen. Macht sich eventuell mit Pistorius da ein Politiker warm, der selber Kanzler werden möchte, um dann ungehindert Deutschland kriegstüchtig machen zu können?
Also wenn man das Geschäft kennt, und ich glaube, ich kann nach 50 Jahren der Politik das von mir sagen, kann man es mit Händen greifen, dass jemand sich warm läuft. Und ich habe kürzlich die Gelegenheit gehabt, in einer Diskussion mit Sandra Maischberger Herrn Pistorius zu sehen, beantwortet die Frage schneller, als man sie überhaupt stellen kann, mit dem Bekenntnis zu Olaf Scholz. Aber deswegen ist klar, was er eigentlich will.
Ein anderer Vorwurf ist, der hinter der angeblichen Beteuerung von Kriegstüchtigkeit steht, dass nach der Ukraine, nach dem Volk der Ukraine jetzt auch noch andere Völker, nämlich Deutschland, auf die Schlachtbank geführt werden sollen zugunsten einer Hegemonialstrategie der USA. Was ist da dran? Was denken Sie?
Na gut, das ist die Strategie der USA weltweit. Die USA umstellen ja Russland und China mit Militärbasen, Raketenbasen und so weiter. Das kann jeder, der bereit ist, sich zu informieren, das ist ja das große Problem, sehen, indem er auf die Landkarte blickt und eben guckt, wo sind denn überhaupt die Militärstationen. Insofern geht es also nicht nur allein um die Ukraine, es geht um alle sogenannten Vasallen der USA. Man kann auch sagen, die NATO-Bündnispartner in diesen Ländern sind die Militärbasen und die Raketenbasen aufgestellt. Und die Logik des Militärs ist nun einmal, dass auf diese Raketenbasen und Militärbasen die russischen Raketen gerichtet sind. Sie haben ja keine andere Wahl. Man müsste das also ironisch so formulieren, wir brauchen wieder Raketenversteher. Und die Raketenversteher würden zu der Erkenntnis kommen, dass in dem Moment, in dem sie Militärbasen oder Raketenbasen in ihrem Land aufstellen, sie das Ziel des Feindes sein werden, also der Raketen des Feindes. Insofern sollte man zu einer Politik zurückfinden, die ein genialer US-Politiker, nämlich George Kennan, schon vor vielen Jahren entwickelt hat, der Politik des Disengagement, also des Auseinanderrückens von Truppenteilen und Raketenbasen und militärischen Einrichtungen. Das wäre jetzt die wirkliche Antwort auf den Konflikt in Europa und auf die NATO-Osterweiterung, nachdem man ja das Gegenteil den Russen immer wieder versprochen hatte. Man muss wieder zur Politik des Auseinanderrückens der Raketenbasen und der Militäreinrichtungen zurückfinden. Dann würden wir einen stabileren Frieden in Europa haben.
Ich war vor kurzem einigermaßen entsetzt, und zwar als der deutsche Fernsehsender Phoenix die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Gründung der NATO übertrug, war einer der Gäste im Phoenix-Studio auch Stefanie Babst, die frühere leitende Mitarbeiterin im NATO-Generalsekretariat. Und Frau Babst sagte allen Ernstes, dass die NATO eine neue Containment, die sogenannte Eindämmungspolitik brauche, wie sie George Kennan gegen die Sowjetunion inszeniert hatte. Und sie erwähnte mit keinem Wort, aber auch der Moderator nicht, dass eben jener George Kennan 1997 die USA scharf für die Expansionspolitik der NATO kritisierte und einen Krieg vorhersagte, den wir jetzt haben. Plappern Leute wie Babst oder Pistorius oder andere einfach vor sich hin, oder ist das jetzt schon gezielte Propaganda?
Das ist die Propagandalüge. Und ich glaube, die Genannten sind überzeugt, dass diese Lüge die Wahrheit ist. Denn das ist ja Orwell. Eine Lüge muss oft genug wiederholt werden, dann wird sie zur Wahrheit. Dann glauben es die meisten Leute. Es ist ja wirklich so, dass diejenigen, die so reden, davon ausgehen, als würden russische Truppen an der Grenze der USA in Kanada oder Mexiko stehen. Das ist aber nicht so, denn dann wäre natürlich Russland der Aggressor und würde eine expansive Politik betreiben. Aber es stehen nun mal US-Truppen an der Grenze Russlands und deswegen ist aus russischer Sicht klar, wer eine expansive Politik betreibt und wer eben eingedämmt werden muss. Also, wenn man so will, die Politik des Containment kann also Russland für sich in Anspruch nehmen, aber niemals jetzt der Westen.
Aber ist die Bundesrepublik tatsächlich von niemandem bedroht? Muss die Bundesrepublik nicht auf bestimmte Szenarien Rücksicht nehmen und sich darauf vorbereiten?
Selbstverständlich kann man nie davon ausgehen, dass keine Bedrohung entsteht, auch keine militärische Bedrohung entsteht. Aber man muss sich dann sinnvoll vorbereiten. Es hat keinen Sinn, beispielsweise, wenn man gegen die Atommacht Russland sich glaubt, verteidigen zu müssen, wenn man dies einmal durchspielt oder gegen irgendeine andere Atommacht, dass man dann eben viele Panzer und Flugzeuge kauft. Das nützt dann nichts.
Haben Sie eine Idee, eine Erklärung, warum im Moment gerade Politiker der Grünen am lautesten scheinen, am aggressivsten scheinen, wenn es um Bündnistreue mit den USA geht, um Lieferung weitreichender Waffen an die Ukraine, um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht und so weiter?
Es ist zumindest seit Jahren zu beobachten, dass die Grüne Partei mit am stärksten von den USA beeinflusst und gesteuert wird im Vergleich zu anderen Parteien im Deutschen Bundestag. Das begann ja schon mit der Freundschaft des ehemaligen Außenministers Joschka Fischer zu Madeleine Albright, der damaligen Außenministerin der Clinton-Regierung, die ja schlicht und einfach auch die Sanktionen gerechtfertigt hat gegen den Irak, die zum Tode von 500.000 Kindern geführt haben. Also sie wurde gefragt, war der Tod von 500.000 Kindern überhaupt vertretbar oder gerechtfertigt? Sie hat diese Frage bejaht. Und diese Frau wurde, sie ist ja mittlerweile gestorben, von den Grünen immer auf ihre außenpolitischen Kongresse eingeladen. Das sagt ja eigentlich alles.
Eine Frage habe ich noch. Glauben Sie, dass die deutsche Bevölkerung sich gegen eine Kriegstüchtigkeit oder eine Umwandlung des Landes in ein kriegstüchtiges Land wehren wird? Ist das irgendwie zu erkennen? Und welche Rolle spielt eigentlich die Friedensbewegung in Deutschland? Gibt es die Ihrer Ansicht nach überhaupt?
Es gibt sie selbstverständlich noch. Sie machen auch viele Veranstaltungen, aber sie ist bei weitem nicht mehr so stark wie etwa noch in den 80er Jahren. Das ist ja nun wirklich zu beobachten. Aber es muss zunächst einmal der Friedensgedanke wieder auch propagandistisch, um das einmal zu sagen, ausgebreitet werden. Denn eines ist klar, wenn es gelänge, wieder eine solche Atmosphäre in der Politik gegenüber Russland zu haben, wie sie Willy Brandt gelungen ist, also in der Entspannungspolitik, oder wie sie Gorbatschow auch herbeigeführt hat, dann wären ja die Bedrohungsszenarien, die heute wirklich da sind, wären ja nicht mehr gegeben. Also der beste Schutz gegen Aufrüstung eines anderen ist oft die Diplomatie. Es ist erstaunlich, dass man die Diplomatie völlig vergessen hat. Aber noch einmal, im Atomzeitalter kann letztendlich niemand mehr einen Krieg gewinnen, selbst die USA nicht, wenn man das zu Ende denkt. Und insofern ist es an der Zeit, wieder die Diplomatie als den eigentlichen Weg zum Frieden und zur Sicherheit zu erkennen.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ermahnt die Deutschen, das Land müsse kriegstüchtig werden. Was darunter zu verstehen ist und über andere im Zusammenhang stehende Fragen haben wir mit dem früheren SPD-Vorsitzenden, dem späteren Co-Vorsitzenden der Linkspartei, Oskar Lafontaine, gesprochen. Vielen Dank, Herr Lafontaine.
Bitte sehr.